Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Offizielles Adieu. Der Bundesrat nimmt den Rücktritt von Armeechef Naef an. Offizielle Hilfe. Das IKRK bekommt als erste internationale Hilfsorganisation Zugang zum georgischen Krisengebiet in Südossetien. Dann. Der Himmel ist weit, aber die Erde eng. Der Flughafen Zürich-Kloten macht Traumgewinne in der Luft, muss aber ein Mehrfaches des Gewinns wegen Fluglärm wieder hergeben. Der Himmel wird enger, aber sicherer, meint US-Außenministerin Rice und unterzeichnet den Vertrag für Raketenabwehr mit Polen. Warum ist der Himmel blau und nachts schwarz? Antworten auf solche Fragen sollen Kinder ab 4 in der Schule bekommen. Harmos Co-Leiter Peter Labudde will Kindern früh Naturwissenschaften beibringen. Wie und warum, erklärt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Der Bundesrat trennt sich wie erwartet von seinem Armeechef. Die Landesregierung habe vom Rücktritt Roland Naefs formell Kenntnis genommen und das Arbeitsverhältnis beendet, erklärte Bundespräsident Pascal Couchepin nach der Bundesratssitzung. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Es war nur noch ein formeller Akt. Der Gesamtbundesrat hat die Demission zur Kenntnis genommen. Bundespräsident Pascal Couchepin hat heute den Einsatz von Roland Naef im Verlauf seiner Karriere bei der Armee verdankt.
La démission du commandant de corps Naef est regrettable, mais c'est un accident, comme on en connaît dans toute administration ou dans toute entreprise privée.
Der Rücktritt sei bedauerlich, aber er sei ein Unfall, wie er in der Verwaltung oder in jedem Unternehmen vorkommen könne, so Pascal Couchepin. Der Bundesrat werde seine Lehren ziehen und das Selektionsverfahren verbessern. Der neue Armeechef soll seine Stelle am 1. Januar antreten. Der Bundesrat stellt sich geschlossen hinter Bundesrat Samuel Schmid und seine Sicherheitspolitik. Noch keine Informationen gegeben hat es zur Höhe der Abgangsentschädigung an Roland Naef.
Geraldine Eicher. Die Behörden verschiedener grosser Schweizer Städte versuchen, gegen das Phänomen öffentlicher Massentrinkgelage von Jugendlichen vorzugehen. So verbietet die Stadtregierung von Lausanne das sogenannte Botellon, zu dem für Samstag aufgerufen wurde. Die Risiken wie Aggressionen und Lärmbelästigung seien zu groß, erklärt die Stadtregierung. Sollte der Anlass dennoch durchgeführt werden, werde die Polizei einschreiten. In Zürich zog der Organisator eines ähnlichen Massenanlasses seinen Aufruf im Internet zurück. Er könne diesen nicht mehr verantworten. In Bern soll laut einer Internetseite Ende Monat auf dem Bundesplatz ein Bataillon stattfinden. Stadtpräsident Cepet sagte dazu, die Behörden würden das Besäufnis mit allen Mitteln verhindern. Die Idee der Massenbesäufnisse kommt aus Spanien. Bereits Mitte Juli fand eines in einem Genfer Park statt, der danach vor lauter Abfall kaum mehr zu erkennen war. Die SBB zahlt künftig ihren Mitarbeitenden auch während den Ferien Nacht- und Sonntagszulagen. Darauf haben sich die SBB und die Sozialpartner geeinigt. Die betroffenen 15.000 Angestellten erhalten die Zulagen auch nachträglich für die Zeit zwischen 2002 und 2006. Die SBB reserviert dafür 32 Millionen Franken. Ehemalige Mitarbeitende können die Nachzahlung beantragen. Die Vereinbarung ist die Folge eines Urteils des Bundesgerichts vor knapp 3 Jahren. Damals entschied das Bundesgericht im Fall des Telekommunikationsunternehmens Orange, dass Zulagen für regelmäßige und dauerhafte Nacht- und Sonntagsarbeit auch während den Ferien ein Bestandteil des Lohnes sind. Gemäss den Gewerkschaften haben mit der SBB nun alle ehemaligen Bundesbetriebe Nachzahlungen zugestimmt. Die Zürcher Flughafenbetreiberin Unique blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 70% auf fast 80 Millionen Franken. Mehr als 10 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen Zürich als Ausgangs-, Umsteige- oder Zielort. Unique rechnet damit 760 Millionen Franken an Entschädigungskosten für den Flughafenlärm bezahlen zu müssen. Es seien 19.000 Begehren eingegangen. Die USA und Polen haben einen Vertrag über das Raketenabwehrsystem unterzeichnet. US-Außenministerin Rice gab die Unterschrift in Warschau und betonte, das System sei rein defensiv. Die 10 Raketen sollen in 7 Jahren einsatzbereit sein. Die Raketen werden 180 Kilometer vor der russischen Grenze aufgestellt. Die USA verpflichten sich, Polen Luftabwehrraketen zur Verfügung zu stellen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, erhält Zugang zum Krisengebiet Südossetien. Ein Konvoi sei auf dem Weg nach Tsjinwali, sagte IKRK-Präsident Jakob Kellenberger in Genf nach seiner Rückkehr aus dem Kaukasus und aus Moskau. Die 7 Delegierten und 10 lokalen Mitarbeiter würden die humanitäre Lage im Kriegsgebiet begutachten. Eine Hilfslieferung des UNO-Ernährungsprogramms hat Georgien erreicht. 9 Lastwagen passierten einen russischen Kontrollpunkt. Russland wirft Israel vor, die georgische Armee ausgebildet und mit Militärfahrzeugen und Sprengstoff ausgestattet zu haben. Israel bestreitet dies. In Deutschland werden mit den Adressen und Kontendaten der meisten Bürger dubiose Geschäfte gemacht. Laut Datenschützern werden die Adressen vor allem für den Telefonverkauf, für Glücksspiele und Preisausschreiben genutzt. Außerdem seien etwa 10 bis 20 Millionen Bankdaten von Privatpersonen im Umlauf, heißt es weiter. Die Behörden versuchen nun, die Hintergründe des Skandals und den Handel mit teilweise gestohlenen Daten aufzudecken. Intel, der weltweit größte Hersteller von Mikroprozessoren, dringt ein in den Markt von Computerlaufwerken und bietet ein neues Flash-Laufwerk an. Damit könnte die Ablösung der alten Datenträger beschleunigt werden. Eine Flashcard benötigt deutlich weniger Strom und ist wesentlich schneller und leichter als die alten Magnetlaufwerke, welche jahrzehntelang Standard waren. Flashcards sind mit ihren Eigenschaften ideal vor allem für den Einsatz in Laptops.
12:37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. In den nächsten Minuten hören wir uns die freundlichen, aber wenig aussagekräftigen Worte des Bundespräsidenten zur Affäre Nev Schmid genauer an. In Georgien sind Zehntausende auf der Flucht. Es braucht dringend Hilfe, sagt der Augenzeuge Jakob Kellenberger, der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes. Weitere Stichworte zur Sendung. Die Provokation namens Bataillon. Kollektives Trinkgelage. Viel Lärm. Warum eigentlich? Viel Lärm um den Flughafenlärm. Die Entschädigungszahlungen in der Region werden mehr als den Jahresgewinn des Flughafens wegfressen. Und spielend lernen, denken. Kinder sollen ab 4 in die Schule, sagt ein ehemaliger Lehrer und heute Mitverantwortlicher für neue Schulkonzepte in der Schweiz. Peter Labudde ist Co-Leiter von Harmos Naturwissenschaften und Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.101 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 61,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,989. Das Wetter heute im Norden verdrängt die Sonne allmählich die Wolken. Gebietsweise zäh bleibt die Bewölkung in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz. Im Süden und im Engadin scheint trotz Quellwolken häufig die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 22 und im Süden 27 Grad. Am Donnerstag ist es oft sonnig. In den Bergen und im Süden hat es teils dichtere Wolken und lokal sind Schauer möglich. Am Freitag scheint zuerst noch die Sonne, später kommen Schauer und Gewitter auf. An beiden Tagen wird es warm mit 24 bis 27 Grad.
Roland Neef ist also definitiv Schweizer Armeechef gewesen. Der Bundesrat hat Neefs Demission an seiner heutigen Sitzung angenommen und ihn mit freundlichen Worten verabschiedet. Zur ganzen Affäre Neef sagte Bundespräsident Pascal Couchepin:
Je crois qu'on a tous pris acte que il faut être un peu plus bavard lors de telles propositions que trop discret.
Der Bundesrat habe die Lehre gezogen, dass man bei der Besetzung von wichtigen Posten neugieriger sein und mehr nachfragen müsse. Frage an Oliver Washington im Bundeshaus. Wie ist das zu verstehen, was Bundespräsident Couchepin vor den Medien da gesagt hat?
Ja, fassen wir zuerst einmal noch kurz zusammen, was er alles gesagt hat. Couchepin sagte, dass der Fall Neef ein Accident, ein Unfall gewesen sei, wie er eben auch in der Privatwirtschaft vorkommen könne. Damit sagt Couchepin im Namen des Gremiums, dass der Kollege Schmid zwar einen Fehler gemacht hätte, aber dass eben auch einem Bundesrat mal einen Fehler unterlaufen könne. Und gemeint ist der Fehler, dass Samuel Schmid den Gesamtbundesrat nicht über das hängige Strafverfahren informierte, das bei der Wahl von Neef zum Armeechef gegen diesen am Laufen war. Weiter stellte sich Gouchbin im Namen des Gesamtbundesrates explizit hinter die Sicherheitspolitik des Kollegen Schmid und erst auf die Fragen der Journalisten hin äußerte sich Gouchbin zur heutigen Diskussion im Bundesrat. Wir haben es vorhin im Ton von Herrn Gouchbin gehört. Dabei sagte Gouchbin lediglich, dass es manchmal eben etwas ratsamer sei, wenn man schwatzhafter sei. Und er meinte damit, dass Schmid seine Kollegen vor einem Jahr über das Strafverfahren hätte informieren sollen.
Was heißt das nun für Bundesrat Samuel Schmid? Kann er sich damit im Amt halten?
Auffallend am Auftritt vom Gouchbin von heute waren zwei Aspekte und diese beiden Aspekte sind wichtig für diese Einschätzung. Zum einen dauerte Gouchbins Stellungnahme gerade mal einige wenige Minuten. Damit will er wohl zum Ausdruck bringen, dass der Bundesrat den Fall Neff nun hinter sich lassen will, dass es Zeit sei, weiterzugehen. Damit will er seinem Kollegen Schmid implizit den Rücken stärken. Zum anderen ist aufgefallen, dass Bundespräsident Gouchbin seinem Kollegen Schmid erst auf Nachfragen hin der Journalisten explizit und öffentlich den Rücken stärkte. Und das dürfte wohl darauf hinweisen, dass es im Bundesrat auch kritische Stimmen gab. Am Schluss habe sich dieser aber geschlossen hinter Schmid gestellt. Schmid ist sich also der Unterstützung seiner Ratskollegen gewiss. Das ist wichtig, auch mit Blick auf die anstehenden Geschäfte im Rat. Stichworte sind das Rüstungsprogramm und die neuen Kampfflieger. Gerade aber im Rat, im Parlament, wird Schmid mit heftiger Konfrontation zu rechnen haben. Zum einen fordern SVP und Grüne eine Sonderdebatte während der Herbstsession zur Armee. Und zum anderen hat die GPK den Auftrag, die Wahl von Roland Neff zum Armeechef genauer unter die Lupe zu nehmen. Und sollten dabei gravierende Fehler auch von Schmid zutage kommen, treten, so wird der Druck, zurückzutreten, wieder stärker werden.
Hat sich denn der Bundesrat selbst auch zu den genauen Modalitäten für Neffs Abgang geäußert?
Das hat er noch nicht. Herr Bundespräsident Gouchbin hat auf eine Information des Verteidigungsdepartements verwiesen, die im Verlauf des Nachmittags veröffentlicht werden sollte. Hierzu hat er lediglich gesagt, und zwar dann mit Blick auf den neuen Chef der Armee, dass dieser am 1. Januar des kommenden Jahres seine Stelle antreten soll.
Aus dem Bundeshaus Informationen von Oliver Washington. Und eine Chronologie der Ereignisse, die zu Neffs Rücktritt geführt haben, ein Porträt des Armeechefs sowie einen Überblick über die Vorwürfe an Neff findet man bei uns auch online unter drs.ch. Der Krieg um Südossetien hat schätzungsweise 130.000 Menschen in die Flucht getrieben. Über ihr Schicksal war bisher nur wenig bekannt. In den letzten Tagen hat sich Jakob Kellenberger, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, vor Ort ein Bild zu machen versucht. Über das, was er in Georgien, in Süd- und Nordossetien gesehen hat, informierte Kellenberger am Vormittag die Medien in Genf. Deres Auslandredaktor Rudi Meder sprach mit ihm.
Herr Kellenberger, sprechen wir zunächst von Georgien. Da haben Sie ein Lager für Vertriebene bei Tiflis besucht. Welche Situation haben Sie dort angetroffen?
Sehr schlechte Bedingungen. Ich kam in dieses Lager, als das IKK gerade dabei war, Nahrungsmittel und Nicht-Nahrungsmittel zu verteilen. Und als ich dieses Zentrum besuchte, da gab ich mir wirklich Rechenschaft ab, dass diese Leute, die hängen total ab von unserer Hilfe für Nahrungsmittel und für Nicht-Nahrungsmittel. Und ich muss auch sagen, ich habe mich ja ziemlich lange noch auch aufgehalten, es wirklich unglaublich schwierige Verhältnisse. Also, ich meine, kein fließendes Wasser, keine Sanitäranlagen und
wie viele Leute sind denn das etwa?
Ja, es waren ein paar hundert waren dort.
Aber insgesamt in Georgien, wie viele
vertrieben? Also nach uns und Schätzungen, Leute, also die vertrieben sind als Folge des Konfliktes, wir schätzen ungefähr 80.000 und wir haben gegenwärtig eine Kapazität, um 25.000 zu versorgen mit Nahrungsmitteln und Nicht-Nahrungsmitteln.
Sie sind dann nach Nordossetien gereist, weil Ihr Hauptziel war ja nach Südossetien hineinzukommen. Das hat dann nicht geklappt zunächst. Was haben Sie dann gemacht?
Ja, das ist effektiv die Priorität war, dass wir nach Südossetien hineinkommen und ich wollte dann selbst hineingehen. Ne? Und hatte eigentlich auch, als ich am Sonntagnacht ankam in Vladikavkaz, war ich fast sicher, ich könnte. Und dann kam plötzlich die Mitteilung, kam eine Viertelstunde dort, kam die Mitteilung, der Vize-Außenminister gebe mir nicht das grüne Licht. Sie hätten ein Notdekret ausgerufen, die Regierung sei aufgelöst, ich könnte nicht hinein und auch der Konvoi könne nicht.
Am Schluss hat sich doch zum Guten gewendet.
Nein, eben, dann bin ich, ja, effektiv, also ich bin dann nachher nach Moskau gegangen und wollte von den russischen Behörden wissen, eine klare Antwort auf die Frage, findet ihr es nützlich? Seid ihr interessiert, dass das IKK in Südossetien ist oder nicht? Die Antwort des Außenministers war ja. Und dann wollte ich mich auf der russischen Seite noch versichern, dass unsere Leute alle Sicherheitsgarantien haben von der Armee, aber auch vom Innenministerium, dass sie runtergehen können. Das konnte ich auch sichern. Und dann haben wir vor ganz kurzer Zeit haben wir das grüne Licht vom neuen Premierminister in Südossetien bekommen und der Konvoi ist unterwegs, sodass das Ziel erreicht ist. Ja.
Ich kenne die Lage in Südossetien noch nicht aus eigener Anschauung oder aus Anschauung Ihrer Organisation, aber Sie haben natürlich Telefone erhalten. Was erwarten Sie dort für eine Situation?
Von den Berichten, die wir haben und auch von den Anrufen, die wir haben von verschiedener Seite, haben wir vor allem zwei Eindrücke. Einer ist, dass sicher die sogenannte Schutztätigkeit des IKK gefragt ist. Und das heißt jetzt in diesem Fall besonders, dass wir helfen, dass isolierte Familien in Südossetien, dass sie Kontakte mit Familienangehörigen herstellen können. Aber Schutz heißt auch, dass wir Zugang bekommen zu allen Leuten, die der Freiheit beraubt sind oder in der Freiheit eingeschränkt sind. Wir haben auch das Gefühl, dass unsere Kompetenz in gewissen medizinischen Bereichen und der Wasserversorgung als nützlich angesehen wird.
Jakob Kellenberger, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, auf Fragen von Rudi Mäder. Ein Phänomen macht in Schweizer Städten in diesen Tagen zu schaffen. Es heißt Botellón, ist nach dem spanischen Wort für eine große Flasche benannt und steht für eine hierzulande neue Art von öffentlichen Trinkgelagen. Jugendliche treffen sich in Parks oder auf Plätzen mit dem einzigen erklärten Ziel, gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Ein Botellón hat bei uns bereits stattgefunden in Genf. Weitere, auch in der Deutschschweiz, sind angekündigt. Auch wenn einige Stadtbehörden mittlerweile Verbote ausgesprochen haben, wie heute Morgen Lausanne. Die Politiker reagieren ratlos. Hintergründe von Peter Maurer.
Der Zapfen ist bei den politischen Obrigkeiten von Zürich und Bern bereits jetzt ab. Man schluckt leer und droht mit markigen Worten. Dies, ob schon die Botellones, die Massenbetrinkereien, in diesen Städten erst für Ende Monat angekündigt sind. Eigentlich komisch, diese Aufregung, meint Elena Konstantinidis, Geschäftsführerin des Dachverbandes der Jugendarbeit. Denn
man könnte etwas provokativ sagen, dass diesen Sommer in der Schweiz schon ganz viele Botellones stattgefunden haben. Sie heißen einfach nicht so, sie heißen Euro 08 oder sie heißen Street Parade oder sie heißen Jachima Festival.
Bei diesen Veranstaltungen würden, im Gegensatz zu den Botellones, die Organisatoren quasi bestimmen, wie, wann und wo die Jungen bechern und festen können.
Insofern kann man vielleicht den Botellón als eine Art Bewegung sehen, sich das Freizeitvergnügen wieder zurückzuholen. Die Definitionsmacht darüber zu bestimmen, wann trinken wir, wo trinken wir und mit wem trinken wir, ohne dass jemand daran verdient, mir ein Eintrittsgeld abknüpft oder mir halt auch pädagogisch kommt.
Und das eben mit Alkoholgelagen, zu denen per SMS und Internet aufgerufen wird. Der Erklärungsversuch von Soziologieprofessor Uli Mäder.
Vermutlich hat es etwas mit einer Reaktion zu tun auf eine Erwachsenenwelt, die sie als sehr ernst und auch sehr streng erwerbsorientiert erleben. Und hier kommt offenbar eine Abgrenzung zum Ausdruck, die vielleicht ins Absurde, ins Nichterklärbare reicht.
Tönt spannend. Da gibt es freilich ein nicht ganz unwesentliches Problem beim spontanen kollektiven Betrinken auf öffentlichen Plätzen, betont Monique Helfer von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme.
Das Neue und das Schwierige bei diesen Botellones besteht eben gerade darin, dass ein Rahmen fehlt. Und wie es aussieht, will niemand die kollektive Verantwortung übernehmen. Man geht davon aus anscheinend, dass die individuelle Verantwortung ausreicht.
Und wenn die individuelle Verantwortung nicht ausreicht, ruft man subito wieder nach der Polizei, moniert Heinz Buttauer, Präsident des Polizeibeamtenverbandes.
Die Polizei hat sicher andere schwerwiegende Probleme zu lösen, als solche Besäufnisse, solche Exzesse aufzulösen.
Also gleich von Anfang an verbieten.
Ja, man kann alles verbieten.
Und was heißt das?
Ich weiß nicht, ob man mit Verboten alles regeln kann.
Man muss andere Lösungen suchen. Man muss mal die gesellschaftlich-sozialen Probleme an die Hand nehmen und nicht auf die Bank schieben und alles der Polizei zuschieben. Man müsste eigentlich an die Vernunft der Gesellschaft appellieren. Es ist natürlich auch eine Vorbildwirkung, welche die Gesellschaft gegenüber den Jugendlichen haben muss.
Und Renate Amstutz, Direktorin des Schweizerischen Städteverbandes, ruft zum gemeinsamen Handeln auf. Kurzfristig sei jetzt wichtig,
dass die betroffenen Städte sich im direkten Gespräch miteinander möglichst auf ein gemeinsames Vorgehen und gemeinsame Handlungslinien festlegen. Der Städteverband selber macht sich aber das Thema der Jugendpolitik zu einem seiner Schwerpunktthemen in der nächsten Zeit. Und wenn ein solches Phänomen wie die Botellons anhält, werden wir uns selbstverständlich in unserer Arbeit auch damit intensiv befassen müssen.
So schnell wird demnach die Angelegenheit Botellon zumindest politisch nicht gegessen bzw. getrunken werden können.
Dem Flughafen Zürich geht es gut. Der Gewinn im ersten Halbjahr ist gestiegen. Eine Unsicherheit verdüstert aber die vielversprechenden Zukunftsaussichten. Die Entschädigungen, die der Flughafen jenen zahlen muss, die unter dem Lärm von Starts und Landungen leiden. Seit heute ist nun klar, es geht um einen hohen, dreistelligen Millionenbetrag. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Daniel Schmucki, der Finanzchef der Flughafen Zürich-Betreiberin Unique, ließ die Katze an der heutigen Halbjahresmedienkonferenz aus dem Sack.
Mit Vorliegen der durch das Bundesgericht beantworteten Grundsatzfragen erwarten wir im wahrscheinlichen Szenario Lärmkosten von rund 760 Millionen Schweizer Franken. In diesem Betrag sind sowohl formelle Enteignungsentschädigungen, Kosten für Schallschutzmaßnahmen sowie Betriebs- und Prozesskosten im Zusammenhang mit Fluglärm enthalten.
Als erstes kommen Hausbesitzer in den am meisten vom Fluglärm betroffenen Gemeinden Opfikon und Glattbrugg in den Genuss dieser Millionen. Die Zahlungen an mehrere hundert Opfikoner und Glattbrugger laufen derzeit an. Je nach Wert des Grundstückes und des Hauses variieren die Beträge stark. Die ersten abgewickelten Fälle liegen zwischen 81.000 und 250.000 Franken.
Der Osten des Flughafens Zürich wird in einer zweiten Phase abgewickelt werden. Das heisst, sobald alle Opfikerfälle finanziell abgewickelt wurden, sämtliche Entschädigungen, anschließend folgen in einer nächsten Phase die Gemeinden Nürnsdorf, Bassersdorf, Kloten.
19.000 Hausbesitzer insgesamt haben ein Begehren für Lärmentschädigungen eingereicht. Allerdings werden längst nicht alle berücksichtigt werden, denn es erhalten gemäß den Gerichtsentscheiden nur jene eine Entschädigung, die ihr Haus vor 1961 gekauft haben. Wer vor 1961 gekauft, aber erst nachher gebaut hat, bekommt lediglich die Wertminderungen am Grundstück vom Flughafen vergütet. Bezahlen müssen diese Lärmentschädigungen die Passagiere des Flughafens Zürich mit dem seit Jahren erhobenen Lärm 5 Lieber, der voraussichtlich noch bis 2015 eingefordert werden wird. Nochmals Unique Finanzchef Schmucki.
Es ist sichergestellt, respektive durch diese Maßnahmen ist sichergestellt, dass die Abwicklung für beide Parteien, also die Flughafen Zürich AG und den Kanton Zürich, kostenneutral erfolgen wird über die gesamte Auszahlungsfrist.
Denn der 5 Lieber öffnet den Lärmfonds, in dem derzeit 270 Millionen Franken sind. Kanton und Flughafen nehmen aus diesem Fonds das Geld und bezahlen damit die Hausbesitzer aus. Der Fonds ist darauf ausgelegt, dass die Lärmforderungen insgesamt nicht mehr als 1,1 Milliarden Franken ausmachen. Laut Unique wird diese Summe nur dann überschritten, wenn auch die vom Südanflug betroffenen Hausbesitzer berücksichtigt werden. Die Chance, dass dies passieren wird, liege aber unter 50%. Tritt dieser Fall trotzdem ein, wird der Kanton Zürich auf Geld zurückgreifen, das er aus dem Fonds bereits erhalten hat. Die Steuerzahler soll es aber nicht treffen.
Die Spaltung der Schweizerischen Volkspartei hat nun auch, wenn man so will, das Quellgebiet der SVP erreicht. Gestern Abend hat die Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP, ihre Lokalsektion Schüpfen ins Leben gerufen. Eine von vielen Sektionsgründungen zurzeit im Kanton Bern und doch eine besondere. Schüpfen war die Heimat von Rudolf Minger, des legendären Bundesrats, der im Jahr 1918 die Bernische Bauerngewerbe- und Bürgerpartei gründete, aus der später die SVP wurde. Der SVP-Urvater starb 1955. Aber wenn im Mingerdorf eine Konkurrenzpartei entsteht, ist sein Geist mit dabei. Toni Koller.
In Schüpfen, der 3000-Seelen-Gemeinde im Berner Seeland, hat Rudolf Minger vor, während und nach seiner politischen Karriere auf seinem Bauernhof gelebt. Er war bis 1941 Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartements und berühmt für seine Volksnähe, seinen Witz, für Standfestigkeit gegenüber politischen Widersachern, aber auch für seinen Respekt ihnen gegenüber. In Schüpfen lebt die Person Rudolf Minger im öffentlichen Gedächtnis weiter bis heute. Manche erinnern sich zum Beispiel,
dass wir ab und zu ein Bierchen trinken im Denkmal. Das war so ein Treffpunkt, das Denkmal von Rudi Minger.
Dass er eigentlich ein Grossbauer war und der Duttweiler bekämpft hat bis zum geht nicht mehr.
Meine Tochter, ihre Schwiegermutter, ist die Grosstochter von diesem Minger Rudi. Sie haben ja da Minger schiessen.
Ich habe hier auch mein Budeli, Bundesrat Rudolf Minger, Strasse 1. Er ist für Schöpfen massgebend. Wenn er jetzt noch wäre, der Minger hätte das Gleiche gemacht wie der Samuel Schmid. Er hat so bei Jassen fertig.
Ja, der ging zur neuen Partei, weil er die Zürich Norinnen nicht so gerne hat.
So tönt es am einen Tisch in der Gaststube des Bären. Zwei Tische weiter jedoch schätzt man es weniger, wenn die historische SVP-Leitfigur von abtrünnigen BDP-Sympathisanten für sich beansprucht wird.
Wegen der neuen Partei, das können wir nicht begreifen, dort schöpfen. Minger war einfach geradliniger Mann. Er hat nur den Kopf schütteln.
Nach seinen Grundsätzen gelebt worden wäre das Ganze nicht passiert.
Ja, mit dem kann eine Partei gründen.
Die Partei wäre nicht nötig. Und zum Minger, Rudi, ich habe das Gefühl, er würde sich heute im Grab umdrehen, wenn er das würde erleben.
Im Grabe umdrehen würde sich Rudolf Minger, wenn er sähe, was sich zur gleichen Zeit im Rössli zuträgt. Wie im Bären, so hängt auch im Rössli ein Bild an der Wand. Die Schwarz-Weiß-Fotografie eines gemütlichen Mannes mit Krawatte und kammartiger Frisur überblickt die Gaststube.
Das ist halt der Bundesrat Minger, der gehört Schöpfen einfach das Foto in jegliches Lokal.
Sagt der Rössli-Wirt, während sich hinten im Saal gut 2 Dutzend Männer und Frauen zuprosten. Soeben haben sie die BDP-Sektion Schüpfen aus der Taufe gehoben. Eine Neugründung, nachdem die lokale SVP-Gruppierung beschloss, der SVP treu bleiben zu wollen. Die SVP Schüpfen zählte vormals um die 150 Mitglieder, jetzt mit der bürgerlich-demokratischen Konkurrenz werden es einige weniger. Die Trennung sei, wie häufig auf Gemeindeebene, recht friedlich verlaufen, sagt Uli Weber. Jetzt ist er Präsident der örtlichen BDP.
Die BDP Schöpfen wird eine bürgerliche Politik weiterbetreiben, wie wir uns das bis jetzt auch gewohnt sind. Was wir aber ganz sicher werden mit auf den Weg nehmen. Wir wollen Politik machen, die der Anstand, die gegenseitige Wertschätzung ganz grosses Gewicht hat.
Anstand und Wertschätzung, das sind Attribute, die man auch dem Minger Rudi nachsagt. Ist also die BDP die legitime Erbin des grossen Schüpfeners oder ist und bleibt's die SVP? Eine BDP-Frau bringt's auf den Punkt.
Genau das habe ich mir heute auch schon überlegt. Ich habe das Gefühl, wir sind auf der Seite, so wie er politisiert hat, so wie er die Meinung hatte. Aber das haben meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von SVP genau gleich das Gefühl. Und darum denke ich, werden wir da nie eine Antwort drauf haben, auf so eine Frage.
An den Olympischen Spielen feierte heute die junge Sportart BMX Premiere. Dabei machte der Schweizer Roger Rinderknecht eine gute Figur. Rachel Müritz.
Rinderknecht hat sich für die morgigen Halbfinals der besten 16 qualifiziert. Nach einem Sturz im ersten Lauf gewann er den zweiten und sicherte sich mit einem dritten Platz im dritten Lauf die Qualifikation. Bei den Frauen steht die Schweizerin Jenny Ferndrich ebenfalls als Halbfinalistin fest. Als weitere Olympiapremiere fand heute das Langstreckenschwimmen über 10 Kilometer statt. Dabei holte die Schweizerin Swan Oberson als 6. ein Diplom. Für die Bronzemedaille fehlten ihr letztlich nur knapp 6 Sekunden. Um solch eine Bronzemedaille kämpfen noch die beiden Segler Flavio Marazzi und Enrico De Maria. Das Schweizer Duo verbesserte sich heute vom 9. auf den 5. Platz und könnte damit morgen im abschließenden Rennen den 3. Podestplatz noch erreichen. Und die Schweizer Synchronschwimmerinnen Magdalena Brunner und Ariane Schneider belegen im Duettfinal den 12. Platz und verpassen damit ihr Ziel eines Olympiadiploms.
Rachel Müritz.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.